ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Die Menschen in der Türkei haben bereits viel Leid gesehen. Und doch sind sie nicht so schnell aus der Ruhe zu bringen. Aber mit dem zweiten Terroranschlag innerhalb einer Woche ändert sich das langsam. Diese Straße, die İstiklal Caddesi, ist ein Herzstück Istanbuls. Hier wird eingekauft, gegessen, getrunken und gefeiert. Hier treffen sich Türken aus allen Schichten und Touristen aus aller Welt. Dass sie so belebt ist, wie hier auf dem Bild zu sehen, ist keine Ausnahme. Dass die İstiklal heute Morgen gegen 11 Uhr, als ein Selbstmordattentäter sich dort in die Luft sprengte, nicht ganz so voll war, hat wohl auch mit der Uhrzeit zu tun. Aber ebenso, dass sich jetzt doch, vor allem bei den Großstädtern, die Angst vor dem Terror breitmacht. Mindestens 4 Menschen starben heute, Dutzende wurden verletzt. Oliver Meyer-Rüth berichtet.
Yücel Güngör ist Besitzer einer Istanbuler Kneipe. Diese liegt nur 200 Meter entfernt vom Anschlagsort. Er selbst war in der İstiklal-Einkaufsstraße, um Geld abzuheben, als wenige Meter neben ihm die Bombe explodierte. Mit seinem Handy filmt er das Geschehen. Wir zeigen nicht alles, was Güngör aufgenommen hat. Die Bilder sind zu schockierend. Dass es in der İstiklal-Straße passiert ist, ist eine Botschaft. Wie Sie wissen, ist die İstiklal einer der meistbesuchten Orte in Istanbul. Nicht nur am Wochenende, auch unter der Woche. Meiner Meinung nach ist das eine Botschaft. Und die Botschaft ist klar. Nicht einmal mehr die wichtigste Einkaufsstraße der Türkei ist noch sicher. Terroristen versuchen, das Land ins Chaos zu stürzen. Inzwischen melden türkische Medien, der Selbstmordattentäter werde dem sogenannten Islamischen Staat zugerechnet. Der türkische Außenminister verurteilt bei einer Pressekonferenz in Ankara den Anschlag. Der Terror hat mal wieder sein hässliches und hinterhältiges Gesicht gezeigt. Das Ziel waren Zivilisten. Auch nach diesem Anschlag wird der Kampf gegen den Terror auf allen Ebenen weitergeführt. Das Auswärtige Amt rät Deutschen, öffentliche Plätze und Menschenansammlungen in der Türkei in den nächsten Tagen zu meiden. Vor 2 Tagen ordnete Außenminister Steinmeier die vorübergehende Schließung des deutschen Generalkonsulats und der deutschen Schule in Istanbul an. Im Anschluss erklärte der Gouverneur der Stadt, die Maßnahme würde die türkische Öffentlichkeit negativ beeinflussen. Nach dem Anschlag kritisieren viele Türken den Gouverneur für seine Position. Kneipenwirt Güngör rechnet heute nicht mehr mit Gästen. Die Stadt ist wie leergefegt. Wie Sie sehen, haben wir unser Geschäft trotzdem geöffnet. Wir wollen nicht, dass die Terroristen ihr Ziel erreichen. Doch noch mehr Touristen dürften nach dem Anschlag ihren Istanbul-Besuch absagen. Der Schaden für die Türkei ist groß.
Bald sollen keine Flüchtlingsboote mehr mit Menschen aus der Türkei in Griechenland ankommen. Das ist zumindest die Hoffnung der Europäer, nachdem sie mit der Türkei vereinbart haben, dass das Land Geflohene wieder zurücknimmt. Bereits ab morgen soll das Abkommen gelten und offenbar versuchen deswegen noch viele Menschen vor Eintritt dieser Regelung Griechenland zu erreichen. Seit gestern, also seitdem die Vereinbarung getroffen wurde, kamen deutlich mehr Menschen auf den griechischen Inseln an als in den Tagen zuvor. Ellen Trapp berichtet.
Sie nutzen ihre letzte Chance, doch noch die Europäische Union zu erreichen, bevor das neue Abkommen zwischen EU und Türkei ab morgen greift. Viele von ihnen wissen, dass es von Griechenland aus nicht weitergeht, doch sie wollen nichts unversucht lassen. Wer von morgen an auf dem Meer gerettet wird, soll umgehend in die Türkei zurückgeschickt werden. Organisationen wie Human Rights Watch kritisieren die Türkei, das Land verstoße gegen Menschenrechte. Wir haben schlechte Lebensbedingungen recherchiert, Ausbeutung, Kinderarbeit, kein Schulangebot und unmenschliche Konditionen in Lagern. Die Türkei ist kein sicheres Land für Flüchtlinge. Griechenland muss das europäisch-türkische Abkommen innerhalb von 36 Stunden umsetzen, ohne Geld und ohne Personal. Griechenland ist Krisenland. Man tue aber, was man könne, so die Regierung. Wir wollen den Deal umsetzen. Wir stellen heute den Plan der EU-Kommission vor und hoffen auf Unterstützung der Kommission und Mitgliedstaaten. Es wurde uns versprochen, dass Experten geschickt werden, die die Prozesse beschleunigen. Die Ansage des Ministerpräsidenten ist, den Deal sofort und vollständig umzusetzen. Die türkische Polizei kontrolliert schon jetzt ihre Seite der Küste, stoppt Flüchtlinge. Diese Kontrollen bilden neben der Rücknahme die zweite Säule von Seiten der Türkei. Doch das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen warnt davor, die Rechte der Flüchtlinge zu missachten.
In Griechenland ist es wichtig, dass jeder, der ankommt, auch Asyl beantragen kann, mit individuellem Verfahren, mit dem Recht, Revision einzulegen. Das heißt auch, wenn die Verfahren im Schnelldurchlauf durchgeführt werden, muss jede Person gehört werden, von einer kompetenten Person. Morgen tritt das europäisch-türkische Abkommen in Kraft. Sich zu einigen war schwierig, es umzusetzen, wird eine große Herausforderung für alle.
In diesem Stadion in Rio de Janeiro werden Anfang August die Olympischen Spiele eröffnet. Ein fröhliches Sportfest soll es werden und faire Wettkämpfe um Gold-, Silber- und Bronzemedaillen. Zurzeit beherrscht Brasilien allerdings der politische Kampf. Nachdem noch vor kurzem über 1 Million Brasilianer gegen die linke Präsidentin Rousseff demonstriert hatten, gehen nun ihre Anhänger auf die Straße und beklatschen vor allem ihren Vorgänger und Genossen Lula da Silva, den Rousseff als Kabinettschef haben will. Und das, obwohl diesem Korruption vorgeworfen wird. Genau deswegen fordert die Opposition weg mit der Regierung. Aus Brasilien, Michael Stocks.
Er steht wieder im Mittelpunkt in einem gespaltenen Brasilien. Ex-Präsident Lula da Silva. Gestern Abend wieder landesweite Massendemonstration, die größte in Sao Paulo. Unterstützung diesmal für die Regierung und den Mann, der diese retten soll. Diese Leute protestieren für die Demokratie und weil sie wissen, was es wert ist, wenn Arme auf der sozialen Leiter in diesem Land emporsteigen können. Ein Hoffnungsträger für seine Anhänger. Auch deshalb wollte ihn Präsidentin Rousseff zum Kabinettschef machen. Donnerstag unterschreibt er. Lula soll mit neuen Impulsen die wirtschaftliche Rezession überwinden. Doch schon eine Stunde später erklärt ein Bundesrichter die Amtseinführung für illegal. Vergangene Nacht bestätigt das der oberste Gerichtshof. Der Grund: gegen Lula laufen Korruptionsermittlungen. Und er, der kompromisslose Richter Sergio Moro, der all die Ermittlungen im Schmiergeldskandal um den Ölkonzern Petrobras leitet und schon so manchen Wirtschaftsboss und Politiker hat festnehmen lassen, soll nun den Fall Lula wieder aufnehmen. Bereits einige Tage vor der Berufung zum Minister ließ er Lula von einem Großaufgebot der Polizei zu einem Verhör abholen. Es geht um mögliche Begünstigungen durch einen Baukonzern. Höhepunkt des Machtkampfes. Richter Moro spielt den Medien einen heimlichen Telefonmitschnitt zwischen Lula und der Präsidentin zu, den manche so interpretieren, dass Lula durch den Ministerposten vor einer möglichen Verhaftung geschützt sei. Ein Vorgang, der auch unter Juristen heftig diskutiert wird. Es ist nicht die Rolle eines Richters, einen Medienfeldzug anzuzetteln. Genau das passiert gerade. Das ist Beeinflussung der öffentlichen Meinung. Der Richter sollte sich auf seine Fälle konzentrieren. Wenn er gegen korrupte Geschäftsleute vorgeht, ist das richtig, aber immer nur innerhalb der legalen Richtlinien. Er ist kein Politiker. Unterstützung für Lula gestern Abend auch in Rio de Janeiro. Es wird keinen Putsch geben, skandieren sie, aber die politische Krise geht weiter.
Ein Tag nach seiner Festnahme in Brüssel hat der Terrorverdächtige Salah Abdeslam eine Aussage gemacht. Im belgischen Gefängnis äußerte er sich zu den Anschlägen von Paris. Die Nachrichten mit Judith Rakes.
Laut französischer Staatsanwaltschaft hatte Abdeslam bei der Anschlagsserie ein Selbstmordattentat verüben wollen, änderte jedoch seine Pläne. Am 13. November hatten mehrere islamistische Terroristen in Paris 130 Menschen getötet und mehr als 350 verletzt. Nach Abdeslam war seither gefahndet worden.
Erste Verhöre des Terrorverdächtigen Abdeslam in Brüssel. Nach Angaben seines Anwalts will er mit den belgischen Behörden zusammenarbeiten. Abdeslam gebe auch zu, am 13. November in Paris gewesen zu sein. Frankreich fordert seine Auslieferung und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, wir werden die Auslieferung ablehnen. Abdeslam werden die Beteiligung an terroristischen Morden und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Er hat gesagt, dass er sich am Stade de France in die Luft sprengen wollte, aber dass er einen Rückzieher gemacht hat. 4 Monate lang konnte sich der meistgesuchte mutmaßliche Terrorist Europas verstecken. Seine Verhaftung sieht die französische Regierung als großen Erfolg. Das war ein entscheidender Schlag gegen die Terrororganisation IS in Europa. Wir werden den Krieg gegen den Terror gewinnen, indem wir ohne Unterlass und ohne Pause handeln.
Nipos.
Salah Abdeslam ist inzwischen in das Gefängnis nach Brügge gebracht worden. Die Suche nach anderen Verdächtigen geht weiter. Interpol rief zu erhöhter Wachsamkeit bei Grenzkontrollen auf.
Bei einem Flugzeugunglück im Süden Russlands sind alle 62 Insassen ums Leben gekommen. Die Boeing 737 der Gesellschaft Fly Dubai war nachts beim Landeanflug auf die Stadt Rostov am Don abgestürzt und ausgebrannt. Zum Zeitpunkt des Unglücks herrschten Sturm und Starkregen. Andere Flugzeuge waren zuvor umgeleitet worden. Mehr als 10.000 Menschen haben anlässlich des kurdischen Neujahrsfestes in Hannover gegen die türkische Regierung demonstriert. Die Polizei sprach von 12.000 Teilnehmern, die Veranstalter von 30.000. Die Demonstranten werfen Ankara vor, mit massiven Militäreinsätzen im Südosten des Landes gegen die kurdische Bevölkerung vorzugehen. Viele Teilnehmer trugen Fahnen mit dem Bild des inhaftierten Kurdenführers Öcalan. Dunkelheit im Zeichen des Klimaschutzes. Zur sogenannten Earth Hour wurde heute an vielen berühmten Plätzen der Welt für eine Stunde das Licht ausgeknipst. So auch hier in Berlin am Brandenburger Tor. Die Earth Hour ist eine Aktion der Umweltorganisation WWF. Sie wurde 2007 in der australischen Metropole Sydney ins Leben gerufen.
Zum Sport und damit zur Fußball-Bundesliga. Und zu einem Club, der für viele überraschend weiter auf dem besten Weg Richtung Champions League ist, Andreas Kickel.
Ja, und das ist und bleibt natürlich auch ein echter Hammer. Wie ruhig und unbeirrt diese Berliner Hertha weiter ihren Weg da oben in der Tabelle geht. Nach dem 2:1 gegen Ingolstadt heute bleibt die Mannschaft von Pal Dardai auf Rang 3, jetzt sogar mit 4 Punkten Vorsprung auf den nächsten Verfolger. Aber das Erfreulichste aus Berliner Sicht, die Überraschungstruppe der Saison, sie kann mittlerweile auch Partien für sich entscheiden, in denen sie eine eher schwache Leistung abliefert. So wie heute, als das Beste am Spiel zweifellos die Stimmung drumherum war. Zumindest die dürfte schon jetzt höchsten internationalen Ansprüchen genügen.
Die Fans träumen schon davon, mit Hertha BSC in der nächsten Saison durch Europa zu reisen. Sie sind voller Euphorie. Die Spieler jedoch bleiben vorsichtig.
Wir freuen uns natürlich schon, wo wir stehen. Jetzt geht es darum, einfach uns gut zu erholen und dann versuchen weiter so zu machen. Und dann schauen wir einfach, wo wir landen.
Es war ein Geduldsspiel. Nach einer schwachen ersten Hälfte steigerte sich Hertha BSC in Blau-Weiß nach dem Wechsel. Tempo und Aggressivität wurden erhöht. Nach 54 Minuten gelang Genki Haraguchi das 1:0. Große Freude in Berlin, großer Ärger in Ingolstadt. In der Entstehung hatte Berlins Schellbrett Lescano gefoult. Ingolstadt musste nun kommen. Für die Hertha ergaben sich Räume, die sie ausnutzen konnte. Salomon Kalou erzielte seinen 13. Saisontreffer. Er ist Herthas Top-Torjäger. So richtig genießen konnte Pal Dardai die Schlussphase jedoch nicht. Denn nach Hinterseers Anschlusstreffer blieb es bis zum Abpfiff spannend. Ehe der 14. Saisonsieg der Berliner feststand. Pal Dardai wurde in dieser Woche 40 Jahre alt. Seine Mannschaft schenkte ihm heute 3 Punkte.
Gewinnen und damit so gut wie alle Abstiegssorgen frühzeitig los sein. So der ausgefeilte Plan des HSV vor der Heimpartie heute gegen Hoffenheim. Ja, typischer Fall von Denkste, denn der bisherige Tabellenvorletzte war es, der den Hamburgern die erste Pleite im Volkspark seit 2 Monaten beibrachte. 3:1 gewannen die Hoffenheimer auch durchaus verdient und sind tatsächlich erst einmal weg vom direkten Abstiegsplatz. Ein Verdienst nicht zuletzt von Julian Nagelsmann, den noch vor Wochen keiner wirklich auf dem Zettel hatte.
Es ist sein erster Auswärtssieg. Der jüngste Trainer der Bundesliga holt mit Hoffenheim wichtige Punkte im Abstiegskampf.
Es macht dann auch wieder Spaß. Klar hat Selbstvertrauen auch ein bisschen gefehlt in den letzten Wochen. Aber seit der neue Trainer da ist, haben wir das wieder.
Das Erfolgserlebnis beginnt in der 19. Minute. Rotwürdige Notbremse Adlers gegen Kramaric. Der Torwart sieht nur gelb und ist beim anschließenden Strafstoß chancenlos. Nur 4 Minuten später eine grenzwertige Entscheidung. Rückpass Ostrzolek. Umso eindeutiger verwandelt Volland den indirekten Freistoß zum 2:0. Der HSV kommt per Handelfmeter zwar nochmal heran, vergibt in der Folge aber viel zu viele Torchancen. Ganz im Gegensatz zu Hoffenheim. Quasi aus dem Nichts trifft Vargas zum 3:1 Endstand.
Hoffenheim hat uns eigentlich gezeigt, ja, wie es eigentlich geht. Die haben aus wenig viel gemacht.
Und wenn sie so weitermachen, dann werden sie nicht wenige, sondern noch viele Punkte holen gegen den Abstieg.
Und das die anderen Ergebnisse. Köln unterliegt den Bayern 0:1. Wolfsburg und Darmstadt trennen sich 1:1. Bremen gegen Mainz ebenfalls 1:1. Frankfurt gewinnt gegen Hannover 1:0. Gestern bereits das Schalker 2:1 gegen Gladbach. Morgen dann noch Stuttgart gegen Leverkusen und Augsburg hat dann Dortmund zu Gast. Die Tabelle. Die Bayern weiter vor Dortmund, Berlin auf Rang 3. Dahinter Schalke, Gladbach und Mainz auf den internationalen Plätzen. Die zweite Tabellenhälfte angeführt von Ingolstadt in der Abstiegszone. Im Moment Hoffenheim vor Frankfurt und Hannover. Zum Saisonfinale der Biathleten läuft Simon Schemp nochmal zu ganz großer Form auf. Im russischen Chanty-Mansijsk landete er heute den 10. Weltcupsieg seiner Karriere.
Eine Woche nach der für ihn enttäuschenden WM hat es Simon Schemp im Weltcup allen gezeigt. Zwar leistete sich der 27-Jährige im Verfolgungsrennen insgesamt 3 Schießfehler. Er ging aber trotzdem gemeinsam mit dem Norweger Johannes Tinius Bø an der Spitze des Feldes auf die Schlussrunde. Dank starker Laufform und guten Materials holte sich Schemp hier den Sieg. Erik Lesser lief als Dritter ebenfalls aufs Podest und Benedikt Doll komplettierte als Fünfter das gute Ergebnis des deutschen Teams.
Lewis Hamilton entscheidet das erste Qualifying der neuen Formel-1-Saison für sich. Dem Titelverteidiger gelingt im Albert Park von Melbourne die schnellste Zeit vor seinem Mercedes-Teamkollegen Nico Rosberg und Sebastian Vettel im Ferrari. Das Qualifying wird in einem neuen Format ausgetragen, bei dem nach einer bestimmten Zeit die langsameren Autos ausscheiden. Bereits Minuten vor Ablauf der vollen Qualifying-Dauer ist die Zeitenjagd entschieden, die sich als unübersichtlich und nicht spannungsfördernd herausgestellt hat.
Ich glaube, letzten Endes kann man viele Dinge probieren, aber gewisse Dinge machen einfach keinen Sinn. Und ich glaube, das Format gehört dazu. Wenn man was Neues probieren will, dann sollte man sich vielleicht auch vorher überlegen, dass es Sinn macht.
Lewis Hamilton beginnt den ersten Formel 1 Grand Prix 2016 von der Pole Position.
Ja, bleiben nur noch die Lottozahlen. Hier sind sie. 4, 10, 15, 37, 44, 49, Superzahl 5. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Und damit zu Claudia Kleinert, die uns sagen wird, ob es morgen am Frühlingsanfang auch frühlingshaftes Wetter geben wird.
Pina, ja. Aber nicht überall, also eigentlich in ganz wenigen Regionen, denn nur der Süden bekommt richtig Sonne ab und da werden es auch bis zu 13 Grad. Da kann man dann schon am ehesten von frühlingshaft sprechen. Liegt ganz einfach an der Wetterlage. Im Moment ein Hochdruckgebiet westlich bzw. nordwestlich von uns, ein Tief nordöstlich von uns. Und diese beiden Drucksysteme, die lenken kalte und auch feuchte Luft nach Deutschland. Deswegen auch diese Hochnebelpampe. Sonne kaum eine Chance heute im Norden und über der Mitte. Aber es besteht Hoffnung, nämlich zum Ende der nächsten Woche Richtung Ostern, dann wird sich ein Tiefdruckgebiet nordwestlich und ein Hochdruckgebiet südwestlich von uns etablieren. Und diese beiden lenken dann wahrscheinlich ziemlich warme Luft aus Südwesten nach Deutschland. Und das heißt Temperaturen von 16 bis 20 Grad. Und damit würde es wirklich mal frühlingshaft werden. Hier das Beispiel Frankfurt am Main. Sie sehen, da geht es jetzt stetig bergauf. Wie warm es genau wird, ist noch nicht ganz sicher. Aber das könnten wirklich so Ostersonntag und Ostermontag an die 17, 18 Grad werden. Wir bleiben natürlich dran und drücken auch die Daumen für mal ein bisschen mehr frühlingshaftes Wetter für alle, denn heute war es im Süden bereits sehr sonnig. In der Nacht gibt es dann dort auch Wolkenlücken, es ist sternklar, in der zweiten Nachthälfte bildet sich Nebel. Nach Norden hin dagegen dichter Hochnebel, daraus ein bisschen Sprüh- oder Nieselregen. Die Temperaturen sinken bis morgen früh auf Werte zwischen 5 und 0 Grad, minus 2 bis minus 6 Grad in höheren Lagen. Morgen Vormittag Sonne im Süden, erstmal wahrscheinlich aber noch zäher Nebel, nach Norden hin Hochnebel, tiefhängende Wolken. Schleswig-Holstein gibt es auch schon ein bisschen Sonne und insgesamt lockert es im Laufe des Nachmittags dann Richtung Norden und Nordosten ganz gut auf. Im Süden scheint die Sonne ebenfalls häufig und dort wird es auch am wärmsten mit Temperaturen von 11 bis 13 Grad. Sonst sind es meist 6 bis 10 Grad. Der Wind dazu ist im Norden spürbar. Dadurch kommt es einem wahrscheinlich noch viel kälter vor, im Mittel Windstärke 4 bis 5. Und danach die Tage erstmal wieder wechselhaft an den Temperaturen. Tut sich nicht so viel. 12 Grad im Süden mit Sonne, sonst immer wieder Regen. Auch am Dienstag leichter Regen, das dann in ganz Deutschland bei maximal 12 Grad. Also der Frühling kommt aber ganz langsam.
Dankeschön, Claudia Kleinert. Ja, das war's von uns. Hier geht es gleich weiter mit dem Wort zum Sonntag. Und danach ermittelt Kommissar Beck. Die nächste Tagesschau informiert Sie dann um 1 Uhr. Und wir sehen uns morgen wieder, erneut zu später Stunde, dann um 23.20 Uhr. Bis dahin, wenn Sie mögen. Gute Nacht.